Die Männer meiner Freundinnen. Paula. Ich stehe in der Ankunftshalle des Flughafens. Die Zeichen auf der Anzeigetafel rattern, die oberste Zeile wird neu beschrieben, dahinter blinken zwei rote Punkte. Es ist kurz vor Mitternacht. Die letzte Maschine für heute ist gelandet, mit 95 Minuten Verspätung. Eine Handvoll Menschen haben mit mir hier gewartet. Ich habe sie aus den Augenwinkeln beobachtet, bin zwischen ihnen auf dem Sessel eingenickt. Vor einer halben Stunde bin ich mit einem Mann ins Gespräch gekommen über seine Arbeit in Kapstadt als Regisseur von Werbefilmen. Vor meinen Augen lief ein unendlicher Filmloop ab. Tiefblaues Meer, roter Abendhimmel, weite, einsame Buchten, Holzhäuser an grünen Hängen. Als ich Georg endlich durch die Absperrung kommen sehe, bleich und müde, löst sich dieses Bild auf. Ich bin sofort hellwach, rufe seinen Namen, laufe ihm entgegen, halte an, sehe seinen Blick und denke: Willkommen in der Wirklichkeit. Georg stellt seinen Koffer ab und reicht mir die Hand. Sie ist warm, wie immer. Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Mein Herz klopft, obwohl ich ihn schon unzählige Male von unzähligen Reisen zurückerwartet habe. An Flughäfen, Bahnhöfen, Busstationen, an der Haustür. Nie war er so lange weg, über 3 Wochen diesmal. Meist kam er von seinen Kongressen verändert zurück, inspiriert, befreit, bestärkt, begeistert oder abgeklärt, ermattet und abgekämpft. Jetzt ist es alles zusammen und noch etwas dazu. Etwas vollkommen anderes ist mit Georg passiert. Ich spüre es sofort. Schweigend packt er seinen Koffer ins Auto. Ich zahle das Parkticket, starte den Wagen und schiebe das Ticket in den Schlitz. Die Schranke hebt sich, die Kurve der Auffahrt auf die Autobahn scheint mir unendlich. Georg schweigt, sitzt aufrecht, schaut auf die Fahrbahn. Mit beiden Händen halte ich das Lenkrad, warte, bis er spricht. Kurz vor der Ausfahrt, als ich den Blinker anschalte, sagt Georg: Ich muss zurück. Ich nehme den Fuß vom Gaspedal. Der Wagen rollt langsam auf die Ampel zu, bis sie auf Rot umspringt. Der Fahrer hinter mir hupt zweimal. Abrupt trete ich auf die Bremse. Ich sehe Georg an. Er schaut geradeaus. Das Krankenhaus ist noch im Aufbaustadium. Wenn wir dort wirklich etwas bewegen wollen, muss ich wieder hin. Wann? In spätestens einem Monat. Und für wie lange? Das Ministerium hat mir die Stelle des leitenden Chefarztes angeboten. Für 4 Jahre. Es ist grün. Diesmal ein langer, lauter Hubton hinter mir. Ich gebe Gas, hupe ebenfalls laut und sage: Scheiße. Keiner von uns weinte, als Georg hinter der Absperrung verschwand, nachdem er die Kinder und mich lange und fest umarmt hatte. Wir waren wie betäubt, ungläubig, dass ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat, hilflos, wie wir damit fertig werden würden. »Mama«, sagt Marie neben mir auf dem Beifahrersitz, »du bist doch nicht allein, nur weil Papa jetzt weg ist.« »Nein«, sage ich, »du hast doch uns.« »Und du hast deine ganzen Freundinnen«, ruft Michel vom Rücksitz. Ich nicke. »Ja, ich habe euch meine Schätze. Ich habe Arbeit, ich habe Eltern, einen Haufen Freundinnen, wir haben ein Haus und Papa ist nicht aus der Welt. Er ist nur auf der anderen Seite der Erdkugel für eine Weile. Wenn man ein ganzes Leben betrachtet, ist es nur ein kurzer Abschnitt. Es hilft, wenn man sich das vorstellt. Dann kommt einem die Zeit nicht so lang vor.« Und es hilft, wenn man sich vorstellt, dass andere Familien noch ganz anders leben müssen. Ich liebe Papa. Und Papa liebt uns. Das ist das Wichtigste. Man kann auch zusammenhalten, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Erstmal. Und man kann auch in Südafrika zur Schule gehen, sagt Karl. Halt die Klappe, das kommt gar nicht in Frage, zischt Marie nach hinten. Abends im Bett schaue ich auf den leeren Platz neben mir. Ich denke an Michels Worte. Mama, und du hast deine ganzen Freundinnen. die brauche ich jetzt auch. Und zwar dringender als je zuvor. Martha. Martha ist fast so groß wie ich und sehr schlank. Wenn ich sage, sie ist sehr schlank, meine ich damit, dass ich manchmal nicht weiß, ob sie modelhaft grazil oder schon alarmierend dünn aussieht. Einmal gab sie mir einen gefilzten Glockenrock zum Anprobieren, den sie aussortieren wollte. Ich war froh, dass sie nicht neben mir stand, als ich ihn bei geöffnetem Reißverschluss nicht viel weiter als bis über die Knie bekam. Martha wirkt androgyn. Ihr dichtes, dunkles Haar trägt sie im Nacken kurz geschoren, wie die emanzipierte Künstlerin der 20er Jahre. Sie hat lange schwarze Wimpern, die sich nach oben biegen. Ich habe sie nie gefragt, wie viel Zeit sie vor dem Spiegel verbringt, denn obwohl sie eine hinreißende Natürlichkeit ausstrahlt, sitzt bei ihr immer jedes Härchen perfekt. Besonders an ihr ist noch, dass sie umso besser aussieht, je schlechter es ihr geht. Bei Liebeskummer gleicht ihre Ausstrahlung der eines Stummfilmstars. Ihre traurigen braunen Augen sind herzzerreißend. Nur, dass sie dann die Grenze der Grazilität überschreitet und ihr Körper einer Giacometti-Skulptur zu gleichen beginnt. Kennengelernt habe ich Martha beim Kindertanz. Unsere damals dreijährigen Töchter trippelten in derselben Gruppe. Das ist jetzt 4 Jahre her. Damals lebte Martha mit Jan zusammen, einem französisch aussehenden Beau, der schon graue Haare hatte. Martha sagt, dass sie mit Jan eine leidenschaftliche Liebe verband, bis zu dem Tag von Luisas Geburt. Während der ersten Jahre ihrer Beziehung seien sie mehrmals am Tag übereinander hergefallen. Sie konnten sich kaum kurz in der Wohnung begegnen, wenn sie einen wichtigen Termin hatten, denn sobald sie sich sahen, rissen sie einander die Kleider vom Leib und vergaßen Raum und Zeit. Jans Mutter war bei seiner Geburt gestorben und er war bei seinem alten Vater aufgewachsen, der ihn nie gestreichelt hatte. Das war das Einzige, was Martha über Jans Kindheit wusste. Bei Luisas Geburt wäre Martha fast gestorben. Nach 2 Wochen kamen Mutter und Kind nach Hause. In dieser Zeit lernten sich die drei als Familie kennen. Martha musste feststellen, dass Jan ein anderer geworden war. Er, der nur widerwillig ihrem drängenden Wunsch nach einem Kind nachgegeben hatte, kümmerte sich nun rührend um das Baby. Er wickelte Luisa, auch wenn sie sauber war, badete sie hingebungsvoll jeden Abend und nahm sie auf den Arm, sobald sie das Gesichtchen verzog. Wenn Luisa nachts weinte, brachte er sie zu Martha und zog aufs Sofa. Heute ist Luisa 7 und in diesen 7 Jahren hat Jan nur ein einziges Mal mit Martha geschlafen. Sie sagt, dass sie zuerst dachte, er sei verstört wegen der Erinnerungen an seine eigene Geschichte und dass sich das irgendwann geben würde. Gespräch über sein Verhalten lehnte Jan strikt ab. Wenn seine Tochter schlief, verließ er das Haus. Er kam erst in den frühen Morgenstunden zurück.